Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Alexander Zverev ist mit Mühe eine Runde weiter. Angelique Kerber ist raus nach einer Runde. Und ansonsten können wir sagen, eigentlich fast alles so wie geplant gelaufen. Herzlich willkommen zu Tag 3 der Australian Open und zu Tag 3 unseres Dailies hier von Chip and Charge zu diesen Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es sind 3 Tage erst, aber der Kollege von der Bild erzählt schon den ganzen Tag Flachwitze. Irgendwie drehen jetzt schon alle durch nach Tag 3.
Das ist was Neues.
Das mit den Flachwitzen.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen, oder?
Ja. Ja, auf jeden Fall war das heute ein eher kürzerer Tag. Es laufen noch 2 Matches, während wir hier sprechen, aber die sind wahrscheinlich dann auch in den nächsten Minuten beendet und dann haben wir einen vollen Tag hinter uns gebracht. Und vor allen Dingen wissen wir jetzt die komplette erste Runde und alle Siegerinnen und Sieger. Und wir fangen an mit Alexander Zverev. Der hat heute gegen Dominik Köpfer in der Night Session in der Margaret Court Arena gespielt. Er hat in 4 Sätzen gewonnen. 4-6, 6-3, 7-6, 6-3. Er hat hinterher gesagt, na, die Leute wissen oder ihr wisst ja alle, dass ich kein so richtig guter Starter in einen Grand Slam bin und das können wir, glaube ich, darunter genauso verbuchen, weil das war dann doch eher gequält. 4-6 der erste Satz, da konnte Köpfer sehr früh einen Break holen, das transportieren und Zverev hat dann im dritten Satz einen Satzball abwehren müssen, den hat er abwehren können mit einem Ass, da hat Köpfer hinterher gesagt, ja, ist toll, wenn man so groß ist und dann im vierten Satz hat er einen Break und konnte das dann auch durchbringen. Am Ende steht ein Viersatzsieg, das ist eher, ja, das verbucht man unter Arbeitssieg, oder?
Das fasst zusammen. Also ja. War jetzt wirklich kein sonderlich tolles Match zum Anschauen. Zverev verfiel in der Defensive oder wenn man das will, war er relativ passiv. Köpfer hat de facto nicht wirklich die Waffen im Spiel gehabt, um durch diese Defensive durchzukommen. Und so war es dann gequält. Und ich glaube, hier unterstreicht wirklich ganz gut so ein bisschen eine Statistik, was hier in dem Match passiert ist. Also ich gucke ja immer so auf die Verteilung der Punkte und es das schon sagt, wie so ein Match gelaufen ist. Und wenn wir jetzt hier gucken, wir haben quasi bei den kurzen und bei den mittleren Punkten einen Unentschieden. Und dann gibt es einen ziemlich großen Unterschied bei den langen Rallyes. Also da hat Zverev einen Vorsprung bei den Ballwechseln, die mehr als 9 Schläge waren. Vorsprung von 26-13. Und wo kommt der Vorsprung her? Der kommt jetzt nicht gerade aus Winnern, sondern der kommt quasi aus erzwungenen und unerzwungenen Fehlern von Köpfer. Also Zverev hat einfach genug Bälle zurückbekommen und dann hat Köpfer für ihn die Punkte quasi gemacht. Und von den 26 Punkten, die Zverev mit mehr als 9 Schlägen gewonnen hat, waren 2 Winner. Und so hat sich das auch angefühlt. Es waren insgesamt mehr Winner, weil er natürlich stark aufgeschlagen hat. Aber ja, es war jetzt schon harte Kost.
Ja, es waren 58 Unforced Errors. Er hatte große Probleme heute beim Return, hatte zwischendurch Mitte des zweiten Satzes nur 51% Returns in Play. Und jetzt können wir dann wirklich sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, dass Dominik Köpfer nicht das Aufschlagmonster ist. Er ist ein guter Aufschläger, aber keiner, der jetzt in irgendeiner Weise in Karlovic oder Opelka oder Isner-Kategorien ist. Und da hatte Zverev heute große Probleme. Auch die Vorhand wirkte nicht so richtig sicher. Und das hat er dann auch selber gesagt, er fühlt sich einfach nicht so gut. Und er wurde angesprochen dann auch auf den Unterschied zwischen Sydney und jetzt Melbourne. Und da sagte er, ja, ich habe in Sydney ja quasi in der Halle gespielt die ganze Zeit. Und ja, es ist außen offen, aber trotzdem ist das Gefühl, dass man in einer Halle spielt. Und hier habe ich jetzt draußen gespielt und das ist halt immer noch anders. Und er sagte, er fühlte sich noch nicht so richtig wohl. Alexander Zverev ist in die zweite Runde eingezogen. Dort trifft er jetzt auf Lukas Klein. Der hat heute als Qualifikant diese zweite Runde erreicht, gegen Sun Wukwon gewonnen. Alexander Zverev ist dann auch noch darauf angesprochen worden, dass er ja im Players Council ist und dass ob er nicht zurücktreten wollen würde, weil gestern ist bekannt geworden, dass der Prozess wegen häuslicher Gewalt gegen ihn am 31. Mai in Berlin eröffnet wird. Er wird wahrscheinlich dauern bis ins Wimbledon-Turnier hinein und das Datum ist bekannt gegeben worden. Wir wussten, dass es einen Prozess geben wird, wir wussten nur nicht wann. Deswegen ist die Nachricht Nachricht gar nicht so groß. In der internationalen Presse ist diese Nachricht sehr groß aufgenommen worden, weil vielleicht dann auch nicht unbedingt das hundertprozentige Verständnis dieses Rechtssystems dort da ist. Aber Zverev wurde darauf angesprochen, ob er nicht aus dem Players Council zurücktreten soll. Er hat gesagt, nee, warum sollte ich? Er fühlt sich unschuldig und er sagt, ich habe nichts getan. Und er sagte dann auch, möchtest du, also zum ausländischen Journalisten, zum englischen, glaube ich, oder neuseeländischen Journalisten, der gefragt hat, warum er nicht aus dem Players Council austreten will, und er hat gesagt, bist du jetzt interessiert an der Wahrheit, bist du interessiert, an einer guten Geschichte zu verkaufen? Und dann ist das dann auch ein bisschen eingeschlafen, diese Diskussion. Also das war dann ein kleines bisschen unangenehm jetzt auch, diese Pressekonferenz, aber Zverev ist in den Players Council gewählt worden und hat jetzt nicht vor, da auszutreten wegen der Prozessankündigung.
Ja, trotzdem legitime Frage natürlich. Hatte auch für Verwunderung gesorgt, dass er in den Players Council reingewählt worden ist. Sagt dann eben wahrscheinlich auch so ein bisschen etwas darüber, wie die ganze Sache unter den Spielern wahrgenommen wird. Nur entschieden wird es jetzt natürlich am Ende im Rechtssystem. Und du hast gesagt, das ist jetzt natürlich nicht so offensichtlich, aber wir kennen jetzt natürlich auch nicht, weiß ich, aus dem französischen, spanischen Rechtssystem, genau. die Genauigkeiten.
Ich will das ich wollte das keinem vorwerfen, dass sie es nicht wissen. Es ist halt nur so, wir wussten, dass es einen Prozess geben wird, wir wussten nur nicht wann. Und das Datum ist jetzt gesetzt worden und das ist halt im außerdeutschen Ausland ist das halt eine sehr große Nachricht gewesen und hier ist es vielleicht nicht die ganz große Nachricht gewesen.
Ja, ich hatte, also wenn ich es so richtig verstanden habe, dann kam die Nachricht auch zuallererst von einem Reporter der Deutschen Welle. Und genau. Wenn man natürlich News aus Deutschland verfolgt und kein Deutsch spricht, dann wird man zuerst über die Deutsche Welle verfolgen. Und von daher, die haben es schon gut erklärt, aber es ist natürlich auch einfach eine komplizierte Sache. Du hast gesagt, es wird Ende Mai beginnen, 8 Termine sind angesetzt. So wie ich es verstehe, kann er sich anwaltlich vertreten lassen. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Wir werden natürlich auch darüber berichten. Und dann gucken wir, was dahin passiert. Wie gesagt, ich denke es legitim, dass er danach gefragt wird. Es ist auch legitim, dass andere gefragt werden, warum er da reingewählt wurde. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt von ihm oder den Spielern erwarten kann, dass sie da viel zu sagen werden. Ich glaube, da wird sich kaum jemand, der ihn zumindest unterstützt hat, wirklich jetzt öffentlich zu erklären.
Die meisten haben heute keinen Kommentar abgegeben und haben gesagt, sie könnten nichts dazu sagen. Unter anderem ist Kaspar Ruud, glaube ich, angesprochen worden. Andrei Rublev ist darauf angesprochen worden. Und da hat jetzt keiner in irgendeiner Weise was verlauten lassen, beziehungsweise kein Wort der Kritik. Und ich habe selber Zverev dann auch nochmal gefragt, wie es denn jetzt war mit dem Players Council, wie er da reingewählt worden ist. Und dann hat er gesagt, ja, es gab Ende des Jahres gab es die Wahl. Es waren 30, 40 Namen drauf. Mein Name war auch drauf. Ich bin vorgeschlagen worden und ich bin dann gewählt worden und gehöre dann jetzt zu diesem Players Council. Und so ist dann dieser Ablauf dann auch gewählt worden durchgeführt worden. Und Zverev ist dann jetzt im Players Council. Und wie gesagt, 31. Mai geht es los. So richtig viele Nachrichten wird es bis dahin wahrscheinlich nicht geben. Also kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Aber wenn es was gibt, dann erfahrt ihr es hier bei Chip in Charge dann auf jeden Fall, weil wir dann auch sagen, darüber müssen wir dann auch berichten, auch wenn dies ein Tennis-Podcast ist. Alexander Zverev steht auf jeden Fall in der zweiten Runde. Ein Wort noch gerade zu Dominik Köpfer. Dominik Köpfer hat gut gespielt, fand ich. Ich habe hinterher auch ihn nochmal darauf angesprochen, Mensch, ganz wenig Turniere gespielt, trotzdem Top 70, das Niveau ist ja da. Und er hat gesagt, ja, er fühlt sich auch gut, er möchte auch gerne dieses Jahr ein volleres Schedule spielen. Der Arm tut zwar immer noch weh, aber der Schmerz ist managebar und er hofft darauf, dass er dieses Jahr dann ein besseres Schedule spielen kann. Und er hat bis Ende März hat er keine Punkte zu verteidigen. Es könnte also Richtung Top 50 für ihn gehen, weil das Tennis ist gut, was er spielt.
Ja, also es fehlt ihm die Explosivität gegen einen absoluten Weltklasse-Spieler wie Zverev, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube nicht, dass Köpfer den Anspruch hat, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen oder in die Top 10 einzuziehen. Also den Traum hat er wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist, sondern Köpfer ist halt jemand, der sich, denke ich, realistisch irgendwo zwischen 40 und 100 für 3, 4, 5 Jahre einfinden könnte in der Weltrangliste, vorausgesetzt, er wäre halt nicht dauerverletzt. Und das ist ja schon so ein bisschen das Ding gewesen in den letzten Jahren. Muss man daher bei ihm immer mal gucken. Er wird wahrscheinlich einfach diese Phasen, wo er gesund ist, immer wieder nutzen müssen, um genug Punkte zu haben, sich daran festzusetzen. Aber ich glaube, das Positive für ihn ist ja, jedes Mal, wenn er zurückgefallen ist, ist er auch wieder zurückgekommen. Das ist bestimmt anstrengend, ist bestimmt nervig, aber er ist gut genug, um sich da oben, und da oben meine ich jetzt irgendwo zwischen 40 und 100 festzusetzen.
Carlos Alcaraz hat heute auch die zweite Runde erreicht. Und wenn man nur das Ergebnis sieht, denkt man sich, oh, das war Business as usual. 7-6, 6-1, 2-6-2. Aber der alte Mann, Richard Gasquet, der sein erstes Hauptfeldmatch bei den Australian Open gespielt hat, bevor Carlos Alcaraz überhaupt geboren war, der hat gerade im ersten Satz fantastisches Tennis gespielt. Das war ein wirklich toller erster Satz. Mir war relativ klar, dass Gasquet dieses Niveau nicht würde halten können, weil er ist ja dann auch nicht mehr der Allerjüngste. Aber was er in diesem Satz dann aufgebracht hat, das war Vintage Gasquet und das war richtig gut anzugucken. Am Ende steht ein klarer Dreisatzsieg für Carlos Alcaraz, der das ab dem zweiten Satz als nettes Anschwitzen verbuchen kann.
Ja, war für ihn ja auch das erste Match des Jahres oder offiziell. Ja. Mhm. Erste offizielle Match des Jahres. Ist ein erster Satz, der hätte auch anders verlaufen können, weil Alcaraz unglaublich viele Breakbälle hatte. Aber Teil dessen war ja eben, dass Gasquet so gut gespielt hat und dass er ihn nicht unter Druck setzen konnte, sondern dass er so viel in den Court reinbekommen hat, dass es Alcaraz eben auch nicht leicht gefallen ist, einfach schnell mit einem Break davon zu ziehen. Sonst hätte es ein 6-3, 6-1, 6-2 werden können. Aber Teil dessen war eben, dass Gasquet gut gespielt hat, dass er eben immer noch so ein Shotmaker ist, dass er immer noch ganz schöne Winkel treffen kann, dass er tief in die Schläge reinbekommen kann. Er hat sehr gepumpt, schon nach 3, 4, 5 Spielen. Also er sah da schon sehr erschöpft aus. Und es gab eine Phase, würde ich sagen, von Beginn des zweiten bis Mitte des dritten, da war er chancenlos. Aber dann hat er sich auch noch mal ordentlich reingehangen. Oder hat er auch vorher, aber hat sich noch mal reingelehnt, so richtig in das Match, dann in den letzten 15 bis 20 Minuten und konnte da dann auch noch was rausholen. Man hat gesehen, warum jetzt aus den Top 100 rausfällt, weil es dann doch am Ende nicht mehr reicht. Aber war sehr unterhaltsam und eben für Alcaraz, der kann das verbuchen unter, ja, ganz, ganz netter Auftakt. Der wird wahrscheinlich so schnell hier in dem Turnier nicht in große Gefahr geraten.
So richtig kann ich mir das auch nicht vorstellen. Er trifft jetzt auf Lorenzo Sonego, der hat gegen Dan Evans in 4 Sätzen gewonnen. Ganz stimmungsvolles Duell auf dem Platz 3. Sonego sah lange Zeit danach aus, als könnte er ins 0-2 Satzrückstand gehen. Evans hatte hier Chancen, die hat er nicht nutzen können. Das wird ihn sehr frustrieren. Sonego am Ende, wie gesagt, in 4 Sätzen der Sieger. Jerry Chang ist auch weiter. In 5 Sätzen hat er sich gegen Mackenzie McDonald durchgesetzt. Jerry Chang hat eine Wildcard bekommen vor diesem Turnier, die Asia Pacific Wildcard. Trifft jetzt auf Sumit Nagal. Und da möchte ich einmal gerade wenigstens 30 Sekunden drüber verlieren. Sumit Nagal, der hat Ende des Jahres einen Tweet abgesetzt damals, wo es darum geht, um die Verdienstmöglichkeiten von Tennisspielern. Da hat er gesagt, ja Leute, ich habe gerade im Moment $900 auf dem Konto. Erzählt mir bitte nicht, dass wir hier in unser Leben in Saus und Braus haben, jenseits der Platz 100. Der hat sich durch die Quali durchgespielt und hat jetzt gegen einen komplett neben sich stehenden Alexander Bublik mit 6-4, 6-2, 7-6 gewonnen, steht in der zweiten Runde gegen Jerry Chang und mit der Kohle, da hat er jetzt ein bisschen mehr auf dem Konto.
Ja, man wünscht es ihm, ne?
Ja.
Also, man hat gesehen, also Nagal ist ein physischer Typ, ein entschiedener Typ, vielleicht ein bisschen limitiert spielerisch, aber ich glaube, es hat ihm jetzt nie am Einsatz gemangelt. Und das hat man hier auch gegen Bublik gesehen, bei dem halt mal wieder genau das Gegenteil der Fall war. Bublik ist talentierter, hatte mehr drauf als Tennisspieler, aber hat jetzt nicht die mentale Einstellung von Nagal. Und Nagal hat auch in der nächsten Runde gegen Jerry Chang, der natürlich ein totaler Shotmaker ist, aber da hat er schon eine Chance. Wenn er daraus wieder so eine physische, lange Geschichte machen kann, dann glaube ich, kann er auch Chang besiegen. Und ja, ich meine, dafür haben wir auch die Challenger Corner, um genau von solchen Spielern zu berichten. Und eben, es ist ein krasser, krasser Verdienstabfall innerhalb des Tennis. Also wir haben vorne so 5 bis 10 absolute Multimillionäre, danach Leute, die extrem gut verdienen. Ja, und dann Leute, die vielleicht so viel wie wir verdienen am Ende des Tages, aber halt ein paar mehr Kosten haben. Also von daher, das ist schon ein krasser Unterschied. Vor allem natürlich, wenn man jetzt zu einem eher kleinen Verband gehört, wenn jetzt aus Frankreich, aus Italien kommt, dann hat man andere Chancen, weil man nicht weit reisen muss für all die Turniere. Aber Nagal, was hat er? Vielleicht 5 Turniere im Jahr zu Hause, wenn es hochkommt.
Ja, absolut. Also Sumit Nagal weiter und die Leistung von Alexander Bublik als indiskutabel zu bezeichnen, ist dann schon noch eher beschönigend. Jack Draper hat sich heute in der Mittagshitze von Melbourne, und es war wirklich sehr, sehr heiß heute Mittag, hat er sich gegen Marcus Giron durchgesetzt. 6-4, 3-6, 4-6, 6-0, 6-2. Er hat es noch geschafft zum Handshake. Danach hat er sich in einen Mülleimer übergeben.
Ja, also kuriose Geschichte. Ehrlicherweise auch, ist wahrscheinlich anderen auch aufgefallen, wenn man das am Stream gucken will, extrem kurioser Quad, weil die Kamera irgendwie im Himmel hängt und ja, man guckt da runter und es wirkt total klaustrophobisch. Also sehr, sehr schräger Quad. Wir wissen bei Draper wirklich, super talentierter Typ, kann in die Top 10 einziehen, immer wieder verletzt, noch nicht der Fitteste, hat letzte Woche ein anstrengendes Turnier in Auckland gehabt, sollte jetzt vom Spielerischen eigentlich mit einer guten Chance ins Match gegen Paul gehen, Tommy Paul, seinen nächsten Gegner, aber er hat in der Vergangenheit noch nicht unter Beweis stellen können, dass er konstant solche Leistungen abrufen kann, also warten wir mal ab.
Ich finde aber, er ist einer derer, die am gefährlichsten sind von den Ungesetzten. Und Tommy Paul wird seine liebe Mühe und Not haben, sollte sich Jack Draper bis dahin erholen. Max Purcell hat gegen Marte Walkusch in 4 Sätzen gewonnen. Enges Ding. Trifft jetzt auf Kasper Ruud. Ganz kurz über Kasper Ruud. Der ist in richtig famoser Form.
Ja, wir hatten in der Auslosungsvorschau schon über ihn gesprochen und gesagt, das kann ein sehr gefährlicher Gegner für Zverev werden. Wenn Zverev eine Leistung wie heute bringt und Ruud auch wie heute, dann geht der Ruud in 4 Sätzen durch. Mhm. Weil Ruud hat sich anscheinend in der Offseason entschieden, na, ich bin doch jetzt nicht ideal gemacht, um in der Verteidigung zu spielen. Ich gehe auf Angriff. Und das hat man heute gesehen. Also er konzentriert sich im Moment sehr auf seine Vorhand. Er schaut, dass er die Rückhand im Moment wirklich konsequent nutzt, um mit der Vorhand angreifen zu können. Und mit der Vorhand ist er extrem gefährlich. Also hat hier heute mit die meisten Winner geschlagen. Vor allem, wenn man guckt, dass es ein kurzes Match war, dass es ein Match über 3 Sätze war, waren, ich meine, um die 50 Winner oder so drin. Und das war eine super Leistung. Und wenn er so weiterspielt, dann hat er hier ernsthaft eine Chance, weit in dem Turnier zu kommen. Weil das ist die Art von Ruud. Da ist er halt wirklich die Light-Version von Nadal. Ohne die herausragende Abwehrarbeit, die braucht er aber jetzt auch nicht immer.
Nicht auf diesen schnellen Plätzen vielleicht dann auch. Ne? Er trifft jetzt, wie gesagt, auf Max Purcell. Das wird sicherlich ein stimmungsvolles Duell in der Night Session. Giulio Zirbieri hat gegen Dusan Lajovic gewonnen in 4 Sätzen. Trifft auf Cameron Norrie. Der hatte heute Morgen überhaupt keine Probleme gegen Juan Pablo Varillas. Jerzy Lehecka auch keine Probleme gegen Bernabé Zapata-Miraj. Trifft auf Alex Mickelson. Der hat gegen James McCabe in 4 Sätzen gewonnen. Lukas Klein habe ich erwähnt. Gegen Sun Wukwon in 4 Sätzen weiter. Und dann gucken wir noch ein bisschen weiter hoch, welche Spieler da noch waren. Oh, wen wir mal erwähnen können. Grigor Dimitrov, der hat gegen Marton Fucsovics gewonnen in 4 Sätzen. 4-6, 6-3, 7-6, 6-2. 3 Sätze lang. Ein komplett offenes Spiel. Eine Statistik, die ich gesehen habe heute. Die letzten 6 Erstrunden-Matches, die Marton Fucsovics gegen einen gesetzten Spieler absolviert hatte bei einem Grand Slam, hat er alle 6 gewonnen. Und Dimitrov hat jetzt diesen Streak durchbrochen. Fucsovic hatte vielleicht am Ende ein kleines bisschen Probleme mit der Kraft oder dass er auch Probleme mit der Hitze hatte. Aber die ersten 3 Sätze waren wirklich auf hohem Niveau. Und Dimitrov wird sich glücklich schätzen, dass er hier in 4 durchgegangen ist.
Ja, und ich meine, was Fucsovics auszeichnet, ist, dass er eben so physisch ist, dass er wirklich ein herausragender Athlet ist. Du hast gesagt, am Ende ist ihm ein bisschen die Kraft ausgegangen, war jetzt heute nicht der Einzige. Und ihm fehlt halt auf der Tour, glaube ich, manchmal die Chance, weil er ist eben wirklich, er könnte ja wahrscheinlich fast jeden Sport auf sehr hohem Niveau betreiben. Mhm. Es fehlt ihm jetzt so ein bisschen die Endpower oder die Fähigkeit, wirklich Ballwechsel konstant zu beenden. Und das kann Dimitrov einfach besser. Aber wäre Dimitrov im Moment nicht so fokussiert, dann kann ich mir vorstellen, dann wäre das auch eine Niederlage für Dimitrov heute geworden. Und das zeichnet Fucsovics eben aus, dass er die Kraft hat für diese Marathons, für diese physischen Matches. Und ja, das kann er wahrscheinlich noch 2-3 auf dem Niveau machen und dann, keine Ahnung, ist das wahrscheinlich so ein Typ, der mit 60 noch Triathlons macht oder so.
An Triathlon musste ich auch gerade denken. Dimitrov spielt jetzt in der 2. Runde gegen Thanasi Kokkinakis. Kokkinakis letztes Jahr das quasi Opfer von Andy Murray bei diesem Duell, was bis 4 Uhr morgens ging, hat er damals in 5 Sätzen verloren. Heute hat er ein ganz enges Ding gegen Sebastian Ofner gewonnen. 10-8 im Match-Tiebreak des 5. Satzes. Das war jetzt nicht immer unbedingt das hübscheste Tennis, aber es war in der John Cain Arena. Die war knackevoll bis auf den letzten Platz. Wollte ich mir das angucken und wollte mich auf die Media Seats setzen. Da wurde ich abgewiesen, weil mir gesagt worden ist, nee, auch die Media Seats sind alle voll. Weil, das Stadion war komplett voll. Alle wollten Sebastian Ofner sehen.
Ja, ist eine jährliche Tradition, einmal Ofner zu sehen. Ja, also ein schräges Match. Kokkinakis am Ende krass vorne bei den kurzen Punkten und Ofner bei diesen mittellangen Punkten, die man sich so konstruiert. Da hat er wirklich Kokkinakis komplett alt aussehen lassen. Aber Kokkinakis in den wirklich engen Situationen hat sich rausservieren können, hat gut retourniert, ist dann in der Lage, eben ja auch aus sowas eine Nervengeschichte zu machen. Und da muss man sagen, die hat er am Ende behalten. Und jetzt kann es gut sein, dass wir wieder für den Rest der Saison nicht so viel von ihm hören. Aber hier bei den Australian Open liefert er jedes Mal ab.
Die jährliche Tradition des Ofner-Watchings ist eine liebgewonnene Tradition unter den Australiern. Thanasi Kokkinakis jetzt gegen Grigor Dimitrov. Wir haben noch zwei, drei Ergebnisse, über die wir sprechen müssen. Tellen Griekspoor hat heute einen richtigen Husarenritt hingelegt. Gegen Roman Safiulin sah er zwei Sätze komplett chancenlos aus, gewinnt das Match aber noch in dieser Hitze mit 2-6, 3-6, 7-6, 6-4, 7-5. Da hat er sich aus der vielleicht schwierigsten ersten Runde rausgewunden und bekommt jetzt die wahrscheinlich schwierigste zweite Runde für einen gesetzten Arthur Fies. Der hat gegen Jerzy Wesely heute gewonnen in vier Sätzen. Griekspoor gegen Fies, das streiche ich mir ganz groß in meinem Kalender an.
Ja, und da wird Griekspoor besser spielen müssen, denn das war heute schon eine glückliche Geschichte, das muss man sagen. Also eben, du hast gesagt, 2,5 Sätze war chancenlos, hätte auch wirklich 3-6 im dritten ausgehen können. Selbst jetzt dadurch, dass es gewonnen hat, hat er am Ende doch ein gutes Stück weniger Punkte gemacht als Safiulin. Auch im fünften Satz war eigentlich der zweitbeste Spieler, sah angeschlagen, sah müde, sah erschöpft aus, aber Safiulin konnte überhaupt nicht seine Chancen nutzen und irgendwie hat es Griekspoor dann über die Ziellinie geschafft. Aber wenn Fies kommt und ihn einfach abschießt, wie es möglich ist, dann kann es hier wirklich für ihn schnell enden. Und ich weiß nicht, ob Fies so viel Nerven zeigen würde wie Safiulin in dem Match.
Arthur Fies hat heute auch ein bisschen Glück gehabt, das muss man auch dazu sagen. Hat nicht unbedingt gut gespielt gegen Jerzy Wesely, aber ist am Ende durchgekommen. Arthur Cazaux hat in fünf Sätzen auf einem Außenplatz gegen Laszlo Djere gewonnen mit 6-2 im fünften Satz. Auch er kämpfte am Ende mit den Kräften und dieser Hitze und trifft auf Holger Rune. Der hat heute gegen Yoshihito Nishioka auch einen eher glanzlosen Sieg gebracht. 6-2, 4-6, 7-6, 6-4. Holger Rune wird froh sein, einfach nur eine Runde weiter zu sein.
Ja, wahrscheinlich, was man so erwarten würde. Bisschen schwierig reingekommen. Die Shioka kann so Ballwechsel anstrengend machen. Aber er hat gut aufgeschlagen, hat gut retourniert. Ist ja für ihn durchaus wichtig. Und ist hier sicherlich der Favorit in den nächsten zwei Matches mindestens. Und da müsste man mal gucken, wer in der vierten Runde wartet.
Eine Nachricht haben wir noch aus dem Herren-Doppel. Da hat nämlich Daniel Altenmaier an der Seite von Juan Angel Reyes Varela, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig im Kopf gehabt, gegen die Tsitsipas-Brüder in zwei Sätzen gewonnen, stehen in der zweiten Runde im Doppel. Und die Kollegin Vicky aus Griechenland hat Stefanos Tsitsipas hinterher gefragt, ob er auch Mix spielen wollen würde mit Maria Sakkari. Und er hat gesagt, na, eigentlich will ich nicht mehr als zwei Wettbewerbe machen. Und mit Petros will ich unbedingt Doppel spielen. Und das ist ein Traum von uns seit langer Zeit. Also das Mix Sakkari-Tsitsipas wird es wohl eher nicht geben bei den Olympischen Spielen. Es drehen sich sehr viele Fragen dann auch in den Pressekonferenzen schon um die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Paris im Juli. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören. Nee, wir machen einfach weiter. Nicht mit gleich wieder hören. Wir machen einfach weiter mit den Frauen und mit dem Fraueneinzel. Das hat nämlich heute auch die erste Runde beendet. Und da können wir dann gleich mal weitergehen. Und dann können wir über Angelique Kerber sprechen. Angelique Kerber hatte heute ihre erste Runde gegen Danielle Collins. Und wer sich zurückerinnert an das Spiel von Danielle Collins gegen Angelique Kerber im Januar 2019, der wusste, damals ist Kerber ganz, ganz übel verprügelt worden, möchte man fast sagen. Unter die Räder gekommen. Ja, das ist besser. Das ist besser. Entschuldigung, ja. Da ist sie damals wirklich unter die Räder gekommen und das hat sie heute etwas verbessern können. Sie hat 2-6, 6-3, 1-6 verloren, aber man hat immer noch gesehen, wie weit es dann doch noch entfernt ist zu wirklich konkurrenzfähigem Tennis mit den Spielerinnen dort bei einem Grand Slam.
Ja, und das Problem in dem Match, und das hat sich jetzt auch Anfang der Saison schon gezeigt, der Aufschlag ist mir nicht gut genug, um da mitzuhalten. Er ist ziemlich harmlos, auch der Return ist noch nicht auf dem Niveau, auf dem er sein müsste, um jetzt jemand wie Collins wirklich in Gefahr zu bringen. Also sie verliert diese kurzen Punkte ganz klar. Und am Ende, wenn man allein auf die Winner guckt, dann hat Collins 30 Winner bei 0 bis 4 Schlägen und bei Kerber stehen 8. Und das macht es natürlich dann unglaublich schwer, weil dann muss es eine Kerber über die längeren Ballwechsel gewinnen. Die hat sie auch heute meist für sich entschieden. Und da war zum Beispiel in dieser Phase im zweiten Satz, wo sie den dann gewonnen hat, auch die klar bessere. Aber ich glaube, es fehlt ihr dann doch im Moment noch die absolute Kondition, die absolute Matchhärte, um es eben wirklich nur über lange Ballwechsel entscheiden zu können. Also da wird sie sich entweder helfen müssen über wirklich absolute Peak-Fitness oder aber über ein besseres Aufschlags- und Return-Spiel. Ansonsten, glaube ich, wird sie ein bisschen in dieser Mittelposition verharren, in der sie im Moment ist.
Sie ist hinterher darauf angesprochen worden, was denn jetzt ihre Pläne sind, die nächsten Turniere. Ich habe sie darauf angesprochen. Da hat sie gesagt, Indian Wells und Miami auf jeden Fall. Ob sie Dubai, Doha spielt, das weiß sie noch nicht zu 100%. Und das sind so die nächsten Pläne für Angelique Kerber. Danielle Collins trifft jetzt in einem durchaus interessanten Match in der zweiten Runde auf Iga Świątek. Die hat heute gegen Sofia Kenin gespielt. 7-6, 6-2 heißt es am Ende. Und auch hier können wir sagen, der erste Satz war wirklich hoch unterhaltsam. Sofia Kenin hat in Teilen gezeigt, was 2020 mit ihr los war, beziehungsweise wie sie die Australian Open gewonnen hat. Sie hat famos dagegen gehalten gegen Świątek. Sie hat zwischendurch geführt mit Break. Sie hat bei 5-4 auf den Satz aufgeschlagen. Dann allerdings hat Iga Świątek so ein bisschen die Zugbrücke hochgefahren und hat nichts mehr zugelassen und hat den ersten Satz mit 7-6 gewonnen. Der zweite Satz war dann doch eher ein Unterschied von einer kleinen Klasse und den hat Iga Świątek dann mit 6-2 gewonnen. Świątek wurde gefordert, sie musste im ersten Satz alles geben und es war, wie gesagt, ein sehr unterhaltsames Spiel und da hat Sofia Kenin ihren Anteil dran gehabt.
Ja, und Kenin hat gemacht, was man gegen Świątek machen muss, eben sehr schnell in die Punkte reinkommen, sie beim Aufschlag angreifen, versuchen so gut wie möglich anzugreifen und dann gar nicht in die langen Ballwechsel, sondern direkt auf den Winner gehen. Das kann dann schief gehen und das ist jetzt nicht Kennens ganz natürliches Spiel, aber es war so erfolgreich, dass sie diesen ersten Satz eben extrem eng gestaltet hat und da war sie eben auch, würde ich sagen, beim Aufschlag und beim Return die bessere Spielerin. Dann hat Świątek das im zweiten Satz ein bisschen umgedreht, war sehr konzentriert beim Aufschlag, das haben wir ja auch bei ihren dieser Saison schon gesehen, dass da ein Fokus drauf liegt und dann muss man sagen, war sie dann doch klar besser im zweiten Satz, aber über das ganze Match gesehen eben nur leicht besser. Und die Rückhand war heute gut, Vorhand war ein bisschen wackelig, aber das haben wir von ihr auch schon gesehen. Jetzt natürlich spannend, Collins hat hier schon mal gegen Świątek 2021, meine ich, im Halbfinale gewonnen, ist dann Rematch quasi auf der Rod Laver Arena mit ziemlicher Sicherheit, aber seitdem hat Świątek das Matchup eigentlich dominiert und ich würde jetzt erwarten, dass der Aufschlag von Collins nicht stark genug ist, um Świątek wirklich unter Druck zu setzen.
Ja, aber Collins fehlt ein bisschen was, ne? Also zu ihren Peak-Zeiten, wo sie dann auch Selbstbewusstsein in solche Matches reingehen konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Moment nicht so unbedingt gegeben ist, auch wenn sie ja eigentlich das personifizierte Selbstbewusstsein ist.
Ja, aber es ist ja eben nicht nur ein Selbstbewusstsein, sondern es erfordert ja eben auch eine Art von Fitness und Konzentration, so ein risikoreiches Spiel durchzuziehen, was nicht so einfach gegeben ist. Und das scheint bei ihr im Moment nicht da zu sein. Und eben, mag das Selbstbewusstsein, mag was anderes sein, ist nicht im selben Niveau oder auf dem selben Level da wie vor 2-3 Jahren. Trotzdem, sie kann natürlich immer ein Match raushauen, wo sie dann auch eine Świątek besiegen kann. Ich würde allerdings erwarten, dass Świątek da durchgeht.
Elena Rybakina hat gegen Karolina Pliskova gewonnen mit 7-6, 6-4. Auch das war ein tricky erstes Matchup für Elena Rybakina. Musste im ersten Satz zwei Satzbälle abwehren beim Stand von 4-6 im Tiebreak. Das hat sie getan und im zweiten Satz war es dann ein Break. Das war enger, als man nicht gedacht hat, aber als sich das vielleicht Elena Rybakina auch gewünscht hat. Weil Karolina Pliskova hat durchaus gut gespielt, aber man hat dann auch gesehen, warum es bei Karolina Pliskova immer so ein bisschen mangelt. Sie schafft es einfach nicht, sowas durchzuziehen, wenn sie dann schon 6-4 führt. Sie hat ja einen guten Aufschlag, der ihr freie Punkte gibt, aber im Moment passt da nicht so alles zusammen.
Ich glaube, es war sogar ein 6-3 und ich meine mich daran zu erinnern, weil es war ein bisschen kurioser erster Satzball. Da hat Pliskova einen Slice gespielt, der an der Netzkante hängen geblieben ist und dadurch auf einmal zu einer Art von Stop geworden ist. Und den hat Rybakina noch erlaufen und rübergeschoben. Und da muss man sagen, das ist beeindruckend. Da hat man auch gesehen, in welch guter physischer Verfassung sie im Moment ist, dass sie den bekommt. Und danach hat sie dann ihren klassischen Winnern die Satzbälle, die weiteren beiden abwehren können. Vorher hatte sie ja auch schon 3 gehabt, entweder bei 5-4 oder 6-5, kann ich mir jetzt nicht mehr exakt erinnern. Und Eben, Pliskova, das haben wir auch gesehen gegen Osaka, die kann in dieser Art von Duell mithalten, aber die kriegt es nicht mehr über die Ziellinie. Und die wird jetzt ja auch auf ungefähr 70 in der Weltrangliste fallen, weil die hier ein Viertelfinale zu verteidigen hatte. Und da müssen wir mal gucken, reicht das nochmal, um nach oben zu kommen? Weil sie ist nicht mehr die beste Aufschlägerin auf der Tour, vielleicht eher so 10 oder 15. Sie ist nicht schneller geworden. Sie hat jetzt keine anderen Mittel in ihrem Spiel gefunden, um wirklich Spielerinnen dauerhaft unter Druck zu setzen. Und Rybakina ist ganz klar die bessere Pliskova. Ist auch wahrscheinlich besser als Pliskova je gewesen ist. Und von daher, ja, hat es heute nicht gereicht. Und ich bin mir nicht sicher, wie lange es noch auf der Tour reichen wird.
Ein sehr stimmungsvolles Duell hatte auch Ayla Tomljanovic heute wieder in der John Cain Arena. Kokkinakis und Tomljanovic hintereinander weg. Sie hat gegen Petra Martic mit 7-6, 4-6, 6-4 gewonnen. Das Match ist gerade eben zu Ende gegangen. Tomljanovic und Martic haben alles gegeben. Es war auch nicht unbedingt immer das hübscheste Match, aber Tomljanovic setzt sich durch. Wichtiger Sieg für ihr sie. Und sie trifft jetzt auf Jelena Ostapenko. Die hat gegen Kimberly Burrell gewonnen mit 7-5 und 7-6 und 6-1. Haben wir darüber gesprochen, dass Jelena Ostapenko sich die Linienrichterinnen und Linienrichter zurückwünscht, weil sie sagt, es wäre sonst so leer auf dem Platz.
Ja, ist doch nett, dass sie für andere mitdenkt. Ja. Ja, also bin sehr gespannt, was das jetzt hier wird. Das ist ein klassisches Match, in dem dann Ostapenko auch die Nerven verlieren könnte in der nächsten Runde, weil Tomljanovic ist im Moment spielerisch noch nicht da, wo sie vor 2 Jahren oder anderthalb, 2 Jahren gewesen ist. Aber sie kann aus so einem Match immer noch so eine richtig physische, anstrengende Geschichte machen. Und es ist natürlich möglich, dass Ostapenko da dann die Nerven schmeißt und dann wird es richtig interessant werden.
Aber niemand in dieser Tenniswelt misstraut der Technik des Hawkeyes mehr als Jelena Ostapenko. Und dass die dann sagt, ich wünsche mir die Linienrichter und Linienrichter zurück, dass ich die dann nochmal Maß nehmen kann, das ist dann auch wenig überraschend. Ach, das hat mich schon wieder amüsiert, diese Nachricht. Hm.
Naja, seitdem vor allem Federer weg ist, ne? Ist ja niemand mehr genau so kritisch, weil der war da jetzt auch nicht der größte Fan von.
Clara Tauson hat gegen Grit Minnen gewonnen mit 7-5, 7-5. Trifft jetzt auf Victoria Azarenka. Die hat in 3 Sätzen gegen Camilla Giorgi gewonnen. Giorgi, im 2. Satz war sie gut dabei und hat viel getroffen. Und im 1. und 3. Satz hat sie dann doch den einen oder anderen Homerun geschlagen. Azarenka schlägt jetzt auf gegen Clara Tauson. Emma Navarro, die siegt einfach weiter. Das ist einfach Wahnsinn, wie sie im Moment von Sieg zu Sieg eilt, hat gegen Wang Jiyu gewonnen mit 6-1, 6-7, 7-5 und trifft jetzt auf Elisabetta Cocciaretto. Die hat gegen Lulu Sun aus der Schweiz gewonnen mit 6-1 und 7-5. Ich muss noch ein bisschen hier durchscrollen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, welche Matches heute waren, beziehungsweise welche Matches dann gestern waren. Aber Jessica Pegula, die hat in 2 Sätzen gewonnen, 6-2, 6-4 gegen Rebecca Marino. Über Jessica Pegula spricht so gar keiner im Moment.
Ja, liegt wahrscheinlich an der Natur der Sache, weil sie im Moment natürlich nicht wie eine wirkt, die hier gewinnen kann und schon wie eine wirkt, die das Viertelfinale natürlich mal wieder erreichen kann, aber eben, es fehlt ihr so ein bisschen, was auch immer ihr am Ende fehlt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie es am Ende oder ob sie es wirklich selber benennen kann. Sie hat ein komplettes Spiel, aber ihr fehlt eben dieses eine Besondere im Spiel, um die großen Matches zu gewinnen. Und ich glaube, sollte ihr das hier zum Beispiel gelingen, sollte sie hier zum Beispiel zum ersten Mal ein Halbfinale erreichen, dann kann ich mir vorstellen, dass bei den French Open auf einmal jeder auch ab der ersten Runde über sie redet. Aber jetzt haben wir es irgendwie alle schon so häufig gesehen, dass es halt, wir kennen es halt, ne?
Ja, wir kennen es. Gegen Clara Burrell spielt sie in der 2. Runde. Die hat gegen Alexandra Krunic in 2 Sätzen gewonnen. Emma Raducanu hat heute ein sehr, sehr überzeugendes Match geliefert gegen Shelby Rogers. Ja, Shelby Rogers ist im Moment so ein bisschen nur Teilzeitprofi. Trotzdem Emma Raducanu mit 6-3 und 6-2 weiter trifft jetzt auf Yafan Wang. Die hat gegen Sorana Kirstea etwas überraschend gewonnen. Nach 0-6 im 1. Satz, 7-5 und 6-2. Und Emma Raducanu war in der Pressekonferenz und ja, da waren sie alle sehr glücklich mit ihr.
Ja, ich fand, sie hat auch wirklich gut gespielt, von dem, was ich gesehen habe. Vor allem das Slice hat mir richtig gut gefallen. Den hat sie in der Defensive genutzt. Generell war sie schnell unterwegs, war, ja, im Englischen würde man sagen, sehr, sehr fluid, sehr flüssig, sehr, ja, keine unnötigen Schritte, entschieden in ihrer Beinarbeit, trotzdem locker dabei. Also Das war so die Raducanu, die damals die US Open gewonnen hat. Von den Schlägen ist sie da noch nicht wieder. Aber ist vielleicht das Beste, was ich sie gesehen habe, wie sie sich seitdem bewegt hat in einem wirklich wichtigen Match. Und das ist für sie im Moment die erste Runde bei einem Grand Slam. Und Wang wird eine andere Art von Herausforderung. Die ist physischer, die steht viel mehr im Saft, als es bei Rogers der Fall ist. Aber die Raducanu, die wir hier gesehen haben, die kann durchaus gefährlich werden für relativ viele, weil sie so eine gute Defensive hat und die Rückhand gehört immer noch zum Besseren auf der Tour.
Aber da möchte ich noch einmal gerade aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, die Briten sind sehr stark vertreten mit Spielerinnen und Spielern. Und wenn jemand wie Jack Draper gewinnt, dann freuen sich die britischen Journalisten beziehungsweise berichten darüber dann auch eher wohlwollend. Ich meine, da machen sie natürlich, da macht jedes Land die Journalisten mit ihren Spielerinnen und Spielern. Aber bei Annie Murray und bei Emma Raducanu, da ist dann immer noch bei den britischen Journalisten diese etwas spezielle Magie dabei. Also da ist das Funkeln in den Augen bei den Journalistenkollegen.
Ja, wenn man halt auch im Journalismus, wo man nicht reich wird, wenn man Geld verdienen kann, dann mit den beiden. Also können wir auch mal sagen, wie es ist. Sind natürlich Persönlichkeiten, haben beide Ausstrahlung, sind interessant. Das heißt, man kann über die Geschichten erzählen, aber es sind vor allem natürlich Leute, die im öffentlichen Bewusstsein verankert sind. Und wenn man jetzt nicht gerade irgendwo fest angestellt ist und weiß, man bekommt so oder so irgendwie die Artikel, dann hat man meist nichts dagegen, wenn jemand aus dem eigenen Markt quasi so eine Magie besitzt und die dann auch noch in Siege ummünzt.
Die Magie von Emma Raducanu hat Katie Bolter noch nicht, aber sie hat auch die zweite Runde erreicht. Gegen Yu Yuan hat sie gewonnen mit 7-5, 7-6. Trifft jetzt also Jin Wen Zhang. Die hat nicht überzeugend gespielt, hat gegen Ashley Kruger gewonnen in drei Sätzen, 3-6, 6-2, 6-3. Aber der erste Satz war dann doch eher schwach. Worüber ich gerne sprechen wollen würde, ist die Zweitrundenbegegnung zwischen Sloane Stephens und Daria Kasatkina. Stephens hat gegen Olivia Gadecki gewonnen, 6-3, 6-1. Das war ein sehr leichter Sieg für sie. Und Daria Kasatkina hat übel arbeiten müssen gegen Peyton Stearns, um zu gewinnen mit 6-2, 3-6, 6-2. Das war eine schwierige Aufgabe für Kasatkina, derer sie sich aber gut entledigt hat. Kasatkina gegen Stephens, das könnte ein tolles Duell werden, wenn die richtige Sloane Stephens auftaucht.
Ja, und das ist ja dann die große Frage. Wissen, Kasatkina wird Leistung bringen. Kasatkina wird das so eng machen, wie sie es kann. Und Stephens ist von ihren Fähigkeiten die bessere Tennisspielerin, aber Kasatkina ist auf jeden Fall die stetere Tennisspielerin und ist so ein Duell, was extrem unterhaltsam werden kann, weil beide so physisch sind, weil beide eben den ganzen Court bearbeiten können, kann aber auch ganz fix gehen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat hier Stephens am Anfang auch kaum Punkte gewonnen, hat es dann umgedreht gegen Gadecki, und wenn ihr so eine Phase, glaube ich, gegen Kasatkina unterläuft, dann kann das ganz fix vorbei sein.
Das waren die Zweitrunden-Matches auf jeden Fall bei den Frauen. Kommen wir auf das Schedule von morgen zu sprechen. Morgen soll es vormittags bis mittags regnen. Das heißt, es könnte sein, dass wir nur auf drei Plätzen morgen anfangen, nämlich in der John Cain Arena, in der Margaret Court Arena und in der Rod Laver Arena. Wenn wir damit erst nur mal anfangen, dann fangen wir auf jeden Fall an in der Rod Laver Arena mit Ons Jabeur gegen Mira Andreeva. Ein Duell, auf das ich mich sehr freue. Danach Alexis Menor gegen Matteo Arnaldi. Auch das ist ein Stolperstein eventuell für den Menor. Abends dann Brenda Frohitova gegen Arina Sabalenka und dann Novak Djokovic gegen Alexei Popperin. Jannik Sinner wird um 2 Uhr deutscher Zeit heute Nacht gegen Jesper de Jong antreten. Dann Coco Gauff gegen Caroline Dolleheit. Dann Jordan Thompson gegen Stefanos Tsitsipas. Und dann Maria Sakkari gegen Elina Avanesyan. Wo wir bei Jordan Thompson gerade sind, wollte ich noch eine Geschichte dann erklärt haben. Es gibt eine Lockerung bei der Einlass-Thematik hier bei diesem Turnier. Die Menschen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, dürfen nach jedem Spiel und nicht nur beim Wechsel im Moment auf die Anlage kommen bzw. auf den Platz kommen. Das hat Jordan Thompson gestern in seiner Erstrundenpartie so dermaßen aufgeregt, dass er über den Platz geschrien hat, dass die Australian Open das wokeste Turnier des Jahres sind. Das hat er dann am hinterher ein bisschen zurückgenommen, hat gesagt, naja, ich muss ein bisschen aufpassen auf das, was ich sage. Aber er fühlte sich überhaupt nicht wohl. Wir haben vorhin Dominik Köpfer gefragt, wie er das so findet. Und er sagte, er wusste davon gar nichts. Er hat gedacht, das wäre eine lausige Security. So richtig kommuniziert worden scheint das nicht zu sein. Aber die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen nach jedem Spiel im Moment auf den Platz.
Ja, ich kann ja verstehen, warum es nicht kommuniziert, weil man eben wahrscheinlich keinen Bock hat auf die Jordan Thompsons dieser Welt, die einem dann schon vorher erklären, warum das alles nicht funktionieren kann. Ich finde es erstmal gut, dass sie es probieren. Ist eine einfach der Sachen, die im Tennis aus Zeiten stammt, wo halt irgendwie zwei Spiele zusammen 7 Minuten gedauert haben und nicht wie jetzt gerne mal 25 Minuten. Und von daher denke ich, dass das Sinn macht. Ist eigentlich ein Service an den Zuschauern. Und ich glaube auch, dass Tennisprofis sich da eigentlich dran gewöhnen könnten. Und von daher bin ich gespannt, wie das Ganze ausgeht und finde oder kann verstehen, warum es jetzt nicht so offen kommuniziert wurde.
Dominik Köpfer wurde gefragt, ob ihn das stört. Und er hat gesagt, ich habe College gespielt, mich stört gar nichts.
Ja, es ist eigentlich auch die Einstellung.
Ja, es ist auch die Einstellung. In der John Cain Arena wird morgen Laura Siegemund gegen Storm Hunter nicht vor 3 Uhr deutscher Zeit an den Start gehen. Und auf dem Court 15:73, auf dem Court 3 spielt Tamara Korpatsch gegen Barbora Krejcikova direkt um 11. Wie gesagt, das ist sehr unsicher noch, weil es morgen bzw. heute Nacht regnen soll. Und es könnte sein, dass morgen etwas verspätet auf den Außenplätzen gestartet wird. Wir werden auf jeden Fall morgen auch wieder einen Podcast aufnehmen. Dann morgen nicht mit Philipp. Morgen ist der Kollege Lukas Zara dabei, der mich hier unterstützt bei der Zusammenfassung dieses Tages 4. Aber wir versuchen und ich glaube, wir kriegen es hin, dass an allen 15 Tagen ein Podcast hier dabei sein wird. Und in der ersten Woche, das kriegen wir bestimmt auch hin, wird es dann immer die Nachtwache geben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und bei Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns vielleicht auch finanziell unterstützen wollt, das tun schon einige und darüber sind wir sehr, sehr dankbar, dann findet ihr auf unseren sozialen Medien auch den Steady- und den PayPal-Button und dort könnt ihr uns dann unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen, sage ich. Auf Wiederhören.
Du wolltest
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.